Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es sind ein paar Verse aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums, die uns heute Morgen begleiten wollen. Dort heißt es: So redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Liebe Schwestern und Brüder, es sind vier Verse aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet Jesu, kurz vor der eigentlichen Passion. Jesus hebt die Augen auf zu seinem Vater, spricht zu ihm, bittet: Gier nicht darum, dass der Kelch vorübergeht, sondern er bittet darum, dass der himmlische Vater ihn verherrlicht, damit auch der Sohn den Vater verherrlicht. Gar nicht so einfach. Was steckt hinter so einem Begriff wie verherrlichen? Wir kennen es ja in anderem Zusammenhang, dass wenn jemand so wirklich verherrlicht wird, dann wird er zum Idol, dann wird er zum ganz besonderen Vorbild. Und derjenige, der den anderen verherrlicht, verliert manchmal auch dabei sogar seine Kritikfähigkeit, um den Blick auf diesen Menschen zu werfen. Aber hier meint Jesus eigentlich tatsächlich dieses Deutlichwerden, dieses völlig Offenbarwerden, dass alle Zweifel beseitigt sind. Hier ist Gottes Sohn im Spiel, der zu den Menschen kam, der das Leiden auf sich nimmt, um die Last der Menschen zu tragen und der damit auch ein anderes Gottesbild zu den Menschen trägt. Bisschen schwierig, gebe ich zu, ist ja auch dieser Begriff, das hohe priesterliche Gebet. Woran denken wir, wenn wir an hoher Priester denken? Ich denke in erster Linie natürlich an den freundlichen Herrn namens Kaiphas, der mit zur Verurteilung Jesu beiträgt. Da haben wir in unserem Kopf dann auch die entsprechenden Bilder, wie diese Befragung vor dem Hohen Rat und dem Hohen Priester Kaiphas abläuft, die letztlich dann zur Überstellung Jesu zu Pilatus führt und zu seiner Verurteilung zum Tod. Da haben wir vielleicht sogar noch das Bild vor Augen, wie Kaiphas Jesus fragt: Jetzt sag die Wahrheit, bist du der Sohn Gottes? Jesus antwortet: Du sagst es. Und Kaiphas zerreißt sein Gewand als Zeichen des Urteils und Zeichen der Trauer. Wenn wir an hohe Priester denken, da denken wir eigentlich tatsächlich an jemanden, der eine ganz besondere Machtposition hat. Und im alten Israel war es ja auch so, dass dieser hohe Priester auch mit besonderen Vollmachten ausgestattet war. Er war der Einzige, der das Allerheiligste im Tempel betreten durfte. Er war der Einzige, der die Wünsche, Hoffnungen, Gedanken oder Vergebungsbitten aller Menschen ins Allerheiligste hineintragen durfte, an den Ort, in dem man meinte, dass Gott seine Wohnstatt genommen hat. Ein Mittler also, ein Vermittler. der allerdings eine deutliche, stark ausgeprägte Machtposition hat. Wenn wir das Bild des Hohen Priesters noch mal einen Schritt weiter denken, hinaus aus Jerusalem denken und einfach mal kurz ins Lateinische übersetzen, dann kommt der Pontifex Maximus raus. Sprich, der Bischof von Rom sieht sich auch als hoher Priester, Stellvertreter Christi, sieht auch seine Rolle, seine Funktion als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und auch da stellt sich dann immer wieder die Frage, wie fülle ich denn eine solche Aufgabe, wenn ich sie denn habe? Ähnlich wie ein Kaiphas vielleicht, der an anderer Stelle gesagt hat, eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, was dieser Jesus von Nazareth da erzählt und verkündet, aber es könnte Aufruhr geben, es ist besser, dass einer stirbt, als dass das Leid über viele kommt. Also ein sehr politisches Denken, was man bei Kaiphas sieht. Mittler zwischen Gott und Menschen sein. So ein Pontifex, so ein Brückenbauer, egal ob im alten Israel oder in der heutigen Christenheit, eine solche Aufgabe kann man unterschiedlich füllen. Man kann sie eben füllen wie Kaiphas, indem man Macht ausübt, indem man versucht, politisch richtige Entscheidungen zu treffen. Man kann sie aber auch andersrum füllen, indem man versucht, das, was Menschen sich von Gott erbitten, was Menschen zum Leben brauchen, zu Gott zu tragen. Ich meine, ich habe hier ja in der Michaelskirche noch nichts über den neuen Papst gesagt bisher, ne? Deswegen sage ich jetzt einmal was. Allein der Name, den er sich gewählt hat, wenn der Programm sein soll, dann habe ich eigentlich eine gewisse Hoffnung, dass er dieses Amt so ausfüllen wird, wie ich es gerade geschildert habe. Nicht machtbesessen, sondern vermittelnd und warmherzig. Wir werden sehen. Ich denke mir aber, wenn er sich wirklich ein Beispiel an dem eigentlichen und wirklichen und einzigen hohen Priester der Christenheit nimmt. Und dieser einzige und wirkliche hohe Priester der Christenheit ist der Herr dieser Kirche selber, ist Jesus Christus selber. Dann kann es kein Machtspiel werden, sondern dann ist es ein Füreinander. Was betet Jesus, der wahre hohe Priester? Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Da steckt ja unendlich viel dahinter. Wenn ich den Namen eines anderen weiß, weiß ich schon viel von ihm, weil der Name manchmal Programm ist. Der Name ist das, woran ich ihn wiedererkenne. Der Name ist in manchen Kulturen sogar verbunden mit dem Sitz der Seele. Und wenn Gott diesen Namen offenbart uns Menschen, wenn er sich selber öffnet, dann kann das kein herrschaftliches und gewaltherrliches Regiment Gottes mehr sein, sondern dann kommt die Gnade ins Spiel. Und diesen Namen Gottes, der so vielfältig ist, den hat Jesus als der hohe Priester den Menschen offenbart. Und in dieser Offenbarung hat er ihnen deutlich gemacht, dass alles, was Leben ausmacht, alles, was wir haben, alles, was wir brauchen, allein aus seinen Händen kommt. Diese Botschaft, die müssten wir heutzutage öfters wieder deutlich machen, wo doch an allen Ecken und Enden gelehrt wird, Was du nicht mit deiner Hände Arbeit schaffen kannst, das kriegst du nicht, das hast du nicht, das steht dir nicht zu. Wird es uns nicht vielleicht wieder besser anstehen als Menschen auf dieser Erde, als Christen, dass wir öfters mit offenen Händen dastehen und das empfangen, was Gott uns schenkt? Und nicht vor lauter Geschäftigkeit und Handeln mit diesen Händen genau verhindern, dass Gott etwas uns in die Hände legen kann. Christus, der wahre Hohepriester, der Einzige, der Mittler sein kann zwischen Gott und Mensch, der Einzige, der ganz genau weiß, wie jedes Leben, wie jedes Leiden eines Lebens sein kann, weil er selber alles mitgemacht hat, alles durchgelitten und durchstanden hat. Und der doch durch Gottes Liebe das Leben wiedererhalten hat. An ihn können wir uns wenden. Er ist derjenige, der uns vor Gott vertreten kann, weil er uns besser kennt als wir selber. Und so wünsche ich uns, dass auch mit 2000 Jahren Zeit Zwischenraum dieser letzte Vers auch für uns ein wahrer Vers ist. Die Worte, die du mir gegeben hast, sagt Jesus, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wenn wir dieses Vertrauen, was hinter dem Glauben steckt, in unserem eigenen Leben spüren, dann können wir Jahr für Jahr auch durch die Karwoche gehen, immer im Blick auch auf Ostern. Dann können wir Tag für Tag und Jahr für Jahr unseres eigenen Lebens, auch dann, wenn unsere Karwoche bereit liegt, hindurchgehen, aber eben hindurch, hin zum Ostern. Nicht dem Ostersonntag, den wir einmal im Jahr als Feiertag feiern, sondern unser ganz persönliches Ostern, nämlich unsere Begegnung mit unserem himmlischen Vater. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.